Herr Steg, sagen Sie doch mal, wie war denn das erste Mal, können Sie sich zurückerinnern, als das erste Mal war, dass Sie als Regierungssprecher oder stellvertretende Regierungssprecher aufgetreten sind?
Oh, an meine erste Bundespressekonferenz kann ich mich noch sehr genau erinnern. Viele habe ich ja vorher schon genau verfolgt als damaliger Redenschreiber. Und dann bin ich das erste Mal in die Bundespressekonferenz gekommen. Ich war ziemlich aufgeregt, gebe ich zu. Es war ein Tag, an dem es keine positive Botschaft gab, sondern es gab einen Terroranschlag in Russland. Das war ein, es ging noch um den Überfall von Terroristen auf die Schule in Beslan und mit sehr vielen toten Kindern. Und es war eigentlich ein sehr trauriger Anlass. Und trotzdem wusste ich, dass einige mir gut bekannte Journalisten nur in diese Pressekonferenz gekommen sind, um mir Fragen zu stellen, um mich zu testen, um mich zu prüfen, um mich zu ärgern.
Wissen Sie noch, was die erste Frage war?
Nein, die erste Frage weiß ich nicht mehr. Die erste Frage kann ich nicht erinnern. Sie kam wahrscheinlich von Herrn Wonka, das ist ja auch in der Bundespressekonferenz fast schon ein Ritual. Ich habe, um meine, glaube, verständliche Nervosität, was Lampenfieber zu überspielen, mir einfach einen Zettel gemacht und wollte am Anfang etwas sagen, bevor ich gefragt werde.
Und haben Sie etwas gesagt dann?
Ja, den berühmten Sprechzettel des Regierungssprechers, den stimmt man ja ab mit dem Kanzleramt, mit dem Bundeskanzler oder der Bundeskanzlerin und dann hat man irgendwie zwei, drei Sachen, die man kurz erzählt.
Haben Sie sich irgendwie eine Art Rolle zurechtgelegt, die Sie als Sprecher verkörpern wollten oder sind Sie da quasi einfach rein und haben gesagt, hier bin ich?
Ich glaube, es ist ein bisschen vermessen zu sagen, man hat schon eine ganz konkrete Rollenvorstellung. Ich glaube, man hat ein Gefühl dafür, wie man glaubwürdig auftritt. Und natürlich hat man als Sprecher, als politischer Journalist oder als Sprecher aus der Geschichte vielleicht Vorbilder oder leuchtende Beispiele, Kollegen, die eine Aufgabe besonders gut gemacht haben. Das gilt auch für Regierungssprecher. Aber das Wichtige ist, dass man sehr schnell versucht, seinen eigenen Stil zu finden und nicht versucht, jemanden zu kopieren, den es früher mal gab. Das kann immer nur scheitern. Und bei mir war eigentlich immer klar, wenn ich meine Rolle da finde, dann geht es darum, ruhig, besonnen, das war jedenfalls mein Versuch, Politik zu erklären.
Waren Sie in gewisser Weise Ihr eigener Kopf? Also konnten Sie doch irgendwo auch frei agieren? Also hatten Sie das Vertrauen auch von Schröder, dass Sie sagen, so kann ich bin ich und ich bin jetzt nicht die Sprechpuppe von meinem Vorgesetzten?
Ja, also da muss ich jetzt im Rückblick sagen, hatte ich das große Glück, dass beide Bundeskanzler, sowohl Gerd Schröder als auch Angela Merkel, mit ihren Sprechern so umgegangen sind, dass sie ihnen nicht vorgeschrieben haben, wie sie die Politik interpretieren, erklären, vermitteln sollen. Die sollten das auf ihre je eigene Art und Weise machen dürfen. Nur dann können sie auch überzeugend wirken. Es war nur klar, in welchem Bereich man sich bewegt. Also die Botschaften waren klar, die Politik war klar, die Inhalte waren klar. Es ging sozusagen mehr um die Vermittlung, die Interpretation dessen.
Standen Sie in irgendeiner Form auch unter Kontrolle, dass man wusste, huch, jetzt guckt irgendwie Gerhard Schröder bzw. Angela Merkel auch zu und sieht, was ich sage?
Also mag sein, dass das Kanzler gelegentlich auch mal sich eine Regierungspressekonferenz anschauen. Die werden ja übertragen und vielleicht guckt man, wenn ein Sprecher das erste Mal hingeht oder wenn es ein besonders schwieriges Thema ist, das kann es ja auch sein. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich bei meinen Auftritten in der Bundespressekonferenz irgendwie systematisch verfolgt werde. Wenn dann schon in den Redaktionen und von den Journalisten, aber nicht von Kanzler oder Kanzlerin.
Glauben Sie, es macht einen Unterschied, das Auftreten als Sprecher, wo man herkommt, im Gegensatz zu jetzt Klaus Vater oder vor allem jetzt Steffen Seibert, sind Sie ja jemand, der nicht aus dem Journalismus kommt. Ist das ein Unterschied?
Ich war kurze Zeit im Journalismus, habe nicht lange im Journalismus gearbeitet und bin dann schon sehr früh in die Politik gewechselt. Es gibt keinen Königsweg in diese Rolle hinein. Man kann lange im Journalismus gearbeitet haben, dafür gibt es historisch die meisten Beispiele. Das kann aber dann passieren, dass jemand, der aus dem Journalismus kommt, doch Eingewöhnungsschwierigkeiten hat im Politikbetrieb mit den vielen Gremien, den unterschiedlichen Funktionen, den Mechanismen, den Abstimmungsrunden. Und man agiert anders. Man ist sozusagen jemand, der im Auftrag Politik erklärt, die man selbst nicht macht, selbst nicht entscheidet und auch am Ende nur mitverantwortet. Wenn man allerdings früh in der Politik in verschiedenen Funktionen schon sozialisiert worden ist, fällt einem es viel leichter, sozusagen politische Entscheidungen zu verstehen, die Prozesse zu verstehen und zu erklären. Am Ende, glaube ich, ist es nicht so wichtig, was man früher gemacht hat oder welche Ausbildung man mitbringt, sondern ob man glaubwürdig vor einer Bundespressekonferenz vor den Journalisten auftreten kann, ob man da akzeptiert wird als Sprecher. Nicht als Kollege, sondern als Sprecher.
Gibt es denn, wenn Sie heute Steffen Seibert im Fernsehen sehen, irgendwas, wo Sie sagen, das ist ein Unterschied zwischen ihm und zwischen mir?
Unterschiedliche Typen. Ich glaube, die Sprecher, wenn man sich die Sprecher genau ansieht, ob man nun bei Klaus Bölling anfängt oder ob man Conny Ahlers nimmt oder Haie oder Ulrich Wille, mit dem ich zusammengearbeitet habe, alle Kollegen waren auf ihre Weise einzigartig und man kann vielleicht Parallelen entdecken, aber ansonsten vom Temperament, vom Habitus sehr unterschiedlich. Und insofern macht Steffen Seibert das auch anders, als es Ulrich Wilhelm und ich gemacht haben.
Was ist er für ein Typ? Also ruhig und besonnen, wie Sie gerade sich selbst beschrieben haben, ist er ja eigentlich auch. Es ist ja auch kein lauter Mensch.
Nein, also ich glaube laut kann man in der Bundespressekonferenz ohnehin nicht werden. Und irgendwelche Ausbrüche wirken da auch nicht überzeugend, sondern vermutlich eher lächerlich. Insofern ruhig und besonnen, glaube ich, versucht jeder zu bleiben, auch gerade in schwierigen Situationen, wenn kritisch nachgefragt wird. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich den Unterschied beschreiben sollte. Steffen Seibert zeichnet sich dadurch aus, dass er eine, und das wissen auch alle Beteiligten, sehr große Nähe zur Bundeskanzlerin hat, ihr unbedingtes Vertrauen besitzt. Insofern ist er glänzend informiert und weiß, auf Fragen zu antworten. Es liegt dann in der Hand des Sprechers zu entscheiden, wie viel man von dem, was man weiß, dort in der Bundespressekonferenz sagt. Und da gilt der alte Grundsatz, sage niemals alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst.
Glauben Sie denn, dass eine Sprecherbank in dem Fall, also Regierungssprecher und Ministeriensprecher, auch in gewisser Weise ein Abbild einer Regierung ist? Im Moment mit der Merkel-Regierung doch eine sehr pragmatische Regierung, von der man wenig Aufregung hört, und Merkel gilt ja auch als jemand, der sehr diplomatisch, wenn sie sich ausdrückt, überhaupt sich ausdrückt. Manche würden sagen, manchmal ist sie auch ein bisschen langweilig, während Schröder ja jetzt keiner ist, der deutliche Worte gescheut hat. Glauben Sie, das bildet sich auch in den Sprechern wieder?
In der Tonalität, ob in den Sprechern, so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Vor allen Dingen nicht die ganze Sprecherbank in der Bundespressekonferenz, also als Widerspiegelung des Kabinetts dann die Sprecher zu sehen. Die werden zum Teil in den Ministerien rekrutiert, teilweise kommen sie auch ein bisschen zufällig und ohne große Erfahrung in die Politik. Es gibt eine Nähe zwischen dem jeweiligen Minister und der Ministerin und dem Sprecher. Ich glaube, am stärksten ist sozusagen die Nähe zwischen dem Regierungssprecher und der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler und dem Regierungssprecher oder der Sprecherin zu vermuten. Die haben sehr viel miteinander zu tun. Und wegen der herausgehobenen Position der Bundeskanzlerin nimmt auch der Regierungssprecher eine herausgehobene Position ein. Und da gibt es, glaube ich, im Denken, im Habitus, in der Tonalität dann irgendwie Prozesse, wo man sich angleicht, anverwandelt gewissermaßen. Und da gibt der Sprecher schon zu erkennen, was für ein Typ Kanzler oder Kanzlerin sind. Wobei ich sagen muss, es gehört nach meinem Empfinden zur Aufgabe eines Sprechers auch, bei aller Loyalität, bei aller Vertrautheit, immer das noch mit abzudecken, was die Chefin nicht abdeckt. Sozusagen da, wo es Defizite gibt, muss ein Sprecher möglicherweise Eigenschaften besitzen, die die Chefin nicht hat oder nicht zeigt öffentlich. Also insofern eine völlige Identität dürfte es nicht sein. Dann hätte man sozusagen das nur verdoppelt. Es muss eine Ergänzung sein. Es muss eine Erweiterung der Möglichkeiten geben.
Können Sie für dieses Ausfüllen, diese... ja, diese Lücke oder das, was quasi der Chef oder die Chefin nicht abbildet, mal ein Beispiel nennen?
Naja, also ich kann es mal ganz allgemein erstmal sagen. In einer Phase, in der Gerhard Schröder, als er die Agenda 2010 verteidigt hat, zwischen der Rede im März 2003 bis hin dann zur Bundestagswahl, zur vorgezogenen Bundestagswahl 2005. Da war Gerhard Schröder sehr kämpferisch, sehr durchsetzungsstark. Manche haben auch gesagt, dass er nicht bereit war, jeden Kompromiss einzugehen. Also er wollte diese Politik durchsetzen und auch erzwingen. In so einer Phase, wo ein Kanzler sehr kämpferisch ist, da muss dann vielleicht ein Regierungssprecher auch mal einen anderen Ton reinbringen, etwas Verständnis zeigen, ein bisschen nachdenklich auftreten, Argumente sich anhören, auf Argumente eingehen, sozusagen noch eine etwa andere Facette zu zeigen.
Und wie sehr haben Sie sich denn, also Sie haben einerseits eben das dann ausgefüllt, diese Facette gezeigt, aber wie sehr haben Sie sich denn auch Schröder angenähert, wenn Sie sagen, man nähert sich doch seinem Kanzler, seiner Kanzlerin doch irgendwo auch an?
Ein Regierungssprecher hat jeden Tag Kontakt mit Kanzler oder Kanzlerin. Man verbringt relativ viel Zeit, man spricht viel miteinander und als Sprecher nimmt man an vielen Sitzungen und Terminen teil, hört zu und beobachtet. Und das, was Kanzler oder Kanzlerin in vielen Stunden, in vielen Augenblicken und Momenten erzählen, gibt einem ja auch Einblick in die Gedankenwelt. Und wenn ich weiß, ich muss jetzt die Politik erklären, vermitteln, erläutern, begründen, rechtfertigen und dafür werben, die diese Kanzlerin macht, dann macht man das natürlich am besten, indem man einfach sich in diese Gedankenwelt hineinversetzen kann der Idealzustand ist, es gibt eine Frage von einem Journalisten, man antwortet und diese Antwort hat ein solches Gewicht, weil die Journalisten sagen, das ist jetzt sozusagen der Originalton des Kanzlers oder der Kanzlerin. Dass es also eine solche gedankliche Nähe und Symbiose gibt.
Ist für Sie ein Sprecher auch ein Spin-Doktor?
Der Begriff ist ein bisschen schillernd und in der angelsächsischen Diskussion ja auch sehr stark besetzt mit jemand, der vielleicht auch mit nicht ganz so lauteren Mitteln agiert, im Dunkeln agiert. Diejenigen, die diese Rolle hatten und den Begriff geprägt hatten, wurden als Prince of Darkness und sowas bezeichnet. Ein Regierungssprecher muss vorsichtig sein, wenn er als Spin-Doktor oder Einflüsterer oder Strippenzieher hinter den Kulissen gilt, dann kann das kollidieren mit seiner öffentlichen Rolle. Als Regierungssprecher treten Sie in der Bundespressekonferenz und bei anderer Gelegenheit öffentlich auf. Sie sind ein Gesicht einer Bundesregierung und dann dürfen Sie nicht als unglaubwürdig oder unseriös gelten, sondern Sie müssen dann, denken Sie mal an Situationen, wie schwierige Situationen Regierungssprecher erlebt haben, etwa bei Herausforderungen, Gefahren durch Terroristen oder sowas. Damals Klaus Bölling im Deutschen Herbst 1977 oder bei anderen Situationen, wenn Sie da schwierige Situationen zu meistern haben und erklären müssen, da muss vor allen Dingen eine unbedingte Seriosität gegeben sein.
Erfordert es nicht auch ein gewisses Maß an Bodenhaftung, dass wenn man weiß, man sitzt dreimal wöchentlich vor vielen Journalisten, ein Großteil von dem, was man gesagt wird, wird wahrscheinlich auch über Rundfunk, Fernsehen, Zeitung verbreitet und man weiß vor allem eben, wie Sie selber gesagt haben, sehr viel, man sagt vielleicht nicht alles und das gibt einem selbst ja doch wahrscheinlich auch ein bisschen Auftrieb, man kriegt selbst auch Gewicht in der Öffentlichkeit, da braucht man doch sicher eben wirklich viel Bodenhaftung, um da nicht abzuheben.
Ganz grundsätzlich haben Sie natürlich recht, weil diese Situation ist insofern risikobehaftet oder gefahrengeneigt, weil man sehr schnell den Eindruck haben könnte in dieser Rolle, dass man selbst als Person eigentlich wichtiger ist, als man tatsächlich ist. Die Funktion verleiht der Person, die sie für eine bestimmte Zeit ausübt, eine gewisse Bedeutung, eine politische Relevanz, vielleicht sogar öffentliche Bekanntheit. Wobei das mit der öffentlichen Bekanntheit, musste ich schmerzlich erfahren, auch so eine Sache ist. Immerhin haben es in der Zeit zwischen 2005 und 2009 Ulrich Wilhelm und ich mal zu einer Frage bei Günter Jauch gebracht. Und da wurde gefragt, ob denn Wilhelm und Steeg, was die denn seien. Und da gab es unterschiedliche Angebote. Und die Kandidatin sagte, ein Duo der Volksmusik. Also insofern, das ist schon ein bisschen zweifelhaft. Und das hatte uns dann für einige Zeit in der Bundespressekonferenz einen bestimmten Ruf eingebracht. Aber nochmal, um auf den Punkt zu kommen, nicht die Person selbst begründet sozusagen die Bedeutung, sondern die Funktion. Das ist eine abgeleitete Funktion. Man ist berufen worden von einem Kanzler oder einer Kanzlerin und hat dankbar zu sein, dass man diese Funktion ausübt. Aber es kann sehr schnell dazu führen, dass man vielleicht sich selbst überschätzt und auch abhebt. Und da muss man sich das wirklich immer wieder bewusst machen, dass man nicht selbst zu denen gehört, die Politik machen, sondern dass man dabei ist und das anschließend erklären soll.
Wie war denn Ihr Verhältnis zu Journalisten? Waren das Feinde, Kollegen, irgendwas dazwischen drin?
Es ist eine, auch wenn es vielleicht nicht ganz korrekt ist, man könnte viele K-Wörter benutzen. Also es waren Kontrolleure und Kritiker. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Aufgabe der Bundespressekonferenz. Es waren Kollegen, wenn die Form der Zusammenarbeit, sie sind niemals unfair gewesen, zu beschreiben ist. Ganz wenige waren im Laufe der vielen Jahre für mich Freunde oder Kumpels geworden. Und trotzdem muss die Fähigkeit bestehen, dass man zwischen dem, was man privat füreinander empfindet oder was einen verbindet, und dem, was man in einer Rolle, in einer unterschiedlichen Rolle, auf der einen Seite Journalist und auf der anderen Seite Sprecher auszuüben hat, dass man das trennt. Unterm Strich würde ich sagen, alles unterm Strich nur positive Erfahrungen gemacht. Es gibt, das habe ich auch erlebt, keine Kumpanei, was ja oftmals so gesagt wird, so eine Hand wäscht die andere oder Geschäfte auf Gegenseitigkeit, du schreibst freundlich und dann kriegst du mal eine Information. Solche plumpen Sachen habe ich nicht erlebt.
Glauben Sie denn, dass die Pressekonferenz oder die Regierungspressekonferenz in der Form, wie sie jetzt im Moment stattfindet, so auch noch länger stattfinden soll, länger stattfinden muss, oder dass sich vielleicht was ändern muss, weil sich auch unsere Medienwelt wandelt, weil wir vielleicht schneller Informationen nach draußen blasen über Twitter, über Facebook, wie auch immer, und nicht mehr die Pressekonferenz abwarten und dann alles aufarbeiten?
Ich glaube, das ist ja schon ein Prozess, der über eine längere Zeit stattfindet. Diese Bundespressekonferenz ist zu einer Institution geworden in mehr als 6 Jahrzehnten. Und sie ist, und darauf kann man immer nur wieder hinweisen, von den mutigen Journalisten, den informationshungrigen Journalisten damals in Bonn, einer selbstherrlichen Regierung abgetrotzt worden, weil Adenauer als damaliger Kanzler nicht die Notwendigkeit gesehen hat, dass Journalisten regelmäßig informiert werden, Fragen stellen dürfen und Antworten kriegen. Das war ja eher so eine Selbsthilfemaßnahme. Deswegen allein schon sollte die Bundespressekonferenz gepflegt, gehütet und bewahrt werden. Aber es hat einen Funktionsverlust gegeben, klar. Die Medien stehen heute unter einem so enormen Konkurrenzdruck, unter einem Beschleunigungsdruck. Und wer kann heute schon abwarten, bis montags, mittwochs und freitags Pressekonferenzen stattfinden? Wenn ich etwas weiß als Journalist, muss ich so schnell wie möglich veröffentlichen. Zumal es eben online heute digital sehr schnell möglich ist. Und ich kann nicht warten mit meinen Informationen oder mit meinen Fragen, bis dann bestimmte Rituale stattfinden. Gleichzeitig, Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, es hat im Beziehungsspiel zwischen Politik und Medien in Deutschland, nimmt die Bundespressekonferenz eine ganz besondere Platz ein. Dort haben sie die Möglichkeit, und zwar unter Leitung von Journalisten, Sprecher zu befragen. Und während aller anderen Situationen, wenn die Kanzlerin ins Kanzleramt vor die blaue Wand einlädt, da ist man Gast. Und wenn dann gesagt wird, nach zwei Fragen, ich habe keine Zeit mehr, kann man nicht weiterfragen. Hier haben Sie in der Bundespressekonferenz eine soziale Situation, die ist einmalig und wahrscheinlich auch nicht wiederholbar. Da sitzen die Sprecher und das können ganz arme Würstchen sein, wenn Journalisten fragen, fragen, fragen. Sie können als Sprecher nicht einfach sagen, ich gehe jetzt, ich lasse keine Frage mehr zu. Sie können fragen, sie können abgestimmt fragen, sie können Sprecher zum Schwitzen bringen, zur Verzweiflung bringen. Ich habe 2002 in Erinnerung, da ist der damalige Sprecher des Justizministeriums mehr als 2 Stunden in einer Sonderpressekonferenz befragt worden. Der Regierungssprecher Uwe Carsten Heye war das damals, saß dabei und musste auch immer wieder Antworten geben. So etwas, ich will das nicht historisch nennen, aber dafür gibt es sonst keinen anderen Platz, keinen anderen Raum, wo Journalisten so kritisch, so unbeschränkt und damit auch so frei fragen können wie in der Bundespressekonferenz. Und am Ende, ob die Bundespressekonferenz überleben wird, trotz des Wandels in der Medienwelt, hängt von den Journalisten selbst ab.
Wir haben angefangen ja mit Ihrer ersten Bundespressekonferenz oder Regierungspressekonferenz. Ich würde jetzt quasi ans Ende gucken. Und waren Sie auch ein Stück weit froh, als Sie plötzlich nicht mehr sich den Fragen der Journalisten stellen mussten, sondern tatsächlich sich dann in dem Fall Kampagnenarbeit widmen konnten und vielleicht auch mal ein bisschen mit eigenem Kopf, eigenem Denken arbeiten konnten?
In der Situation selbst war es eine große Wehmut, Abschied zu nehmen. Ich habe das nicht als Befreiung oder als Entlastung empfunden. Genau zu dem Zeitpunkt habe ich es eher als undankbar empfunden. Mir hat die Aufgabe sehr viel Spaß gemacht und ich hatte auch subjektiv den Eindruck, dass es eine gesunde Mischung war aus Erfahrung und Gelassenheit, Souveränität und gleichzeitig immer noch einer großen Freude, sich in diese Situation zu begeben und Politik zu erklären. Aber durch das Ergebnis der Bundestagswahl 2009 war klar, dass ich ausscheiden würde und insofern war da eine Wehmut und gewissermaßen auch in der ersten Situation ein Gefühl von Verlust und Leere. Das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Und es hat eine Zeit lang gedauert, mehrere Monate, bis ich das sozusagen, vielleicht nicht unbedingt den Verlust der Bundespressekonferenz, aber alles das, was damit zusammenhing, das hat mein Leben geprägt, meinen Tagesablauf geprägt. Und das war so über Jahre Praxis bei mir, dass da wirklich was weggebrochen war und dann was Neues kam und es war schwierig, sich in die neue Situation einzufinden.
Hatten Sie wahrscheinlich vielleicht sogar noch so, oh Gott, Mittwoch 13 Uhr?
Am Anfang war es wirklich so, dass eine innere Uhr funktioniert und man dann aufschreckt und sagt, jetzt musst du doch erstmal alles sortieren und gucken, welche Informationen brauchst du. Es lässt dann sehr schnell nach, weil man merkt eben, das ruft keiner an und es will auch keiner von dir etwas wissen. Aber auch damit muss man sozusagen leben, dass man einen Tag wieder vor sich hat und selbst gestalten muss und nicht mehr die Ecksteine eines Tagesablaufes sozusagen von Informationsbedürfnissen Dritter abhängen.
Eine Frage habe ich noch. Wie akribisch haben Sie sich denn vorbereitet? Oder waren Sie auch jemals, hatten Sie das Gefühl, jemals genug vorbereitet zu sein?
Ich hatte immer das Gefühl, ausreichend vorbereitet zu sein, weil ich mir, am Anfang bin ich mit einer etwas dickeren Mappe dahin gegangen. Das war im Presseamt so üblich, dass die Mitarbeiter des Presseamtes dem Regierungssprecher eine Mappe angeboten haben mit unterschiedlichen Fächern. Und da habe ich schon beim zweiten Mal das Gefühl gehabt, das ist unhandlich. Wie sieht denn das aus, wenn du erstmal in Akten blätterst? Also habe ich mir einzelne Zettel genommen und die Themen, von denen ich erwartet habe, dass sie drankommen, habe ich mir Stichpunkte gemacht. Und bei den Sachen, die man aktiv erklären muss, also wo klar war, dass der Wunsch, dass die Bundesregierung das in dieser Bundespressekonferenz von sich aus anspricht und erklärt, da habe ich einen Sprechzettel mitgenommen. Ich habe möglichst die Stunden vor der Bundespressekonferenz versucht, mir ein Gefühl dafür zu verschaffen, was treibt heute in den Redaktionen die Journalisten um und was wollen die gerne wissen? Welche Fragen haben die? Und im Rückblick muss ich sagen, nach mehreren hundert Pressekonferenzen und 7 Jahren in der Bundespressekonferenz, ganz selten nur musste ich sagen, tut mir leid, das weiß ich nicht, kann ich Ihnen keine Antwort geben. Ich reiche die Antwort später nach.
Okay, wunderbar. Dankeschön.